Bevor ich euch gleich diesen sehr herausfordernden Predigtext lese, zwei kurze Vorbemerkungen an euch, die uns helfen sollen, da hineinzufinden, hineinzukriechen in diesen Text, mit dem ich echt gekämpft habe. Ich muss zugeben, das ist meine erste Vorbemerkung, ich bin mit diesem Text echt nicht fertig geworden. Und es könnte sein, vielleicht bei allem Vorhaben, bei allem Ehrgeiz, bei allem Wollen und Wünschen, diese Woche ist mir es auf jeden Fall nicht gelungen. Und ich vermute, daran werde ich noch ein bisschen knabbern. Und wer genau aufpasst, der kann nach dem Gottesdienst sozusagen auf mich zukommen und wird zu mir sagen können, oh Frank, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dir nicht in deiner Predigt irgendwie ein bisschen widersprochen hast. Wenn du da drauf kommen solltest, dann liegst nicht falsch. Wundert euch also nicht. Ich bin nicht in dieser Frage zu einer echten, finalen Entscheidung gekommen. Worum es sich dabei handelt, verrate ich natürlich nicht. Das müsst ihr dann schon merken. Also dieser Text ist wirklich sehr herausfordernd, bin nicht fertig geworden. Und das zweite kleine Vorbemerkung, wenn ich jetzt diesen Text lese, euch vorlese, dann meine ich, kann es niemand geben unter uns, dem das nicht unter die Haut geht, was er da hört. Und sage bitte niemand anschließend, es lasse ihn einfach nur kalt, was ihm da ans Ohr dringt. Sage auch niemand, es gehe mich überhaupt nichts an. Jetzt habe ich wahrscheinlich eine Spannung aufgebaut, so hoffe ich zumindest, sodass ich sozusagen in der Folge damit rechnen kann, dass ihr aufmerksam diese Verse aus dem Matthäus-Evangelium hört. Vor meinem inneren Auge, bevor ich diesen Text lese, steht eine lange, lange, lange Menschenschlange vor dem Richterstuhl Gottes. Ich höre die Urteilsbegründung, das Urteil ergeht, ich sehe, wie welche nach rechts, andere nach links geschickt werden. Und mitten in dieser Menschenschlange sehe ich mich dort stehen und auch euch. Alle sind da, die Gott Herr nennen und alle die anderen auch. Jetzt, Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank und im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Hundertfünfzig Leute erlebten vor wenigen Wochen den ersten Wortwechsel im Credo. Es hatte mich echt gefreut, dass der Abend so gut besucht war. 40.717 zahlende Zuschauer pro Spiel sind an jedem Wochenende in den Fußballstadien der ersten Bundesliga. Aktuell finden in den USA unter dem Motto »Kein König« landesweit Proteste gegen Präsident Donald Trump statt. Fast 7 Millionen Menschen auf den Straßen. Auf der ganzen Welt finden täglich große Veranstaltungen statt. Menschenmassen strömen zu Sport, Kulturveranstaltungen, zu Demonstrationen, religiösen Treffen. Eine Veranstaltung löst die andere ab. Sogar in unserer Credo-Gemeinde, wie wir vorher bei den Bekanntgaben gehört haben. Auch unser Bibeltext spricht von einer Veranstaltung. Die größte aller Zeiten. Kein Fußballstadion, kein öffentlicher Platz reicht aus, um all die Menschen, Völker, die bei diesem Treffen dabei sein werden, zu fassen. Die Blicke unzähliger Menschen werden auf den Thron gerichtet sein, auf dem der Weltenrichter sitzt. Es wird bei diesem Treffen nicht um Fußball gehen, nicht um Politik, nicht um Wirtschaft. Nicht um Armut und Ökologie. Bei diesem Treffen wird es gehen um Sein oder Nichtsein. Gesegnet oder verflucht. Um Leben oder Tod. Um ein Ja oder um ein Nein. Kein anderes Thema, kann man sich das vorstellen, kein anderes Thema steht auf der Tagesordnung. Keiner interessiert sich für irgendetwas anderes als darum. Ein Tennisspieler hat in diesen Tagen vor einem wohl für ihn sehr wichtigen Match davon gesprochen, dass es ihm in diesem Match um Leben und Tod geht. In der Zwischenzeit hat dieser Tennisspieler jenes Tennisspiel verloren. Mir ist nicht bekannt geworden, dass er anschließend gestorben ist. In dieser Weise wird es beim Weltgericht nicht um Leben und Tod gehen. Was am Tag des Weltgerichts gesagt wird, geschieht. Und das Urteil, auch wie das Urteil auch sein mag, es wird vollzogen. Das zugesprochene Leben wird ewiges Leben sein. Die zugesprochene Verfluchung wird Folge eines verfehlten Lebens sein. Und was der Weltenrichter sagt, geschieht. So wie zu Beginn dieser Welt, als er sagte, es werde Licht und es geschah. Und es ward Licht. So wird es auch dann geschehen. Dann werden Schafe und Böcke geschieden. Unser Text steht nach dem Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen und nach dem Gleichnis vom anvertrauten Geld in den großen Endzeitreden Jesu im Matthäusevangelium. Und um den Text angemessen zu verstehen, ist nötig zu sagen, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, nicht zum ganzen Volk. Er spricht zu denen, die ihn kennen und die sich ihm anvertraut haben. Es geht also nicht um die Frage, wie man Bürger des ewigen Himmelreichs wird oder wie Paulus fragen würde, wie werden Menschen vor Gott gerecht? Wie wir wissen, die große und schwere Einlassbedingung in das Himmelreich hat Gott selbst erfüllt. indem er seinen Sohn, wir haben es vorhin wieder gesungen, für uns sandte und für Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist die eine große Einlassbedingung in den Himmel. Dafür können ja, müssen wir nichts tun. Darauf können und sollen wir dann unser Ja sagen. Wenn wir glauben, dass Christus an unserer Stadt die Strafe auf sich genommen hat, dann sind wir Christen, dann sind wir vor Gott gerecht. Nicht die Christen, die Gutes tun und Barmherzigkeit üben, werden zu Gott und in sein Reich kommen, sondern diejenigen, die glauben, sind schon in der Gegenwart und in seinem Reich, das auf dieser Erde unter uns schon präsent ist. Jesus spricht hier also zu seinen Jüngern, nicht zum ganzen Volk. Denn es fällt auf, dass alle, die hier zu Wort kommen, zu Jesus Herr sagen. Alle anerkennen ihn. Es geht hier also nicht um die Frage, wer kommt in das Himmelreich hinein, sondern es geht um die Frage, wer bleibt im Königreich Gottes in Ewigkeit? Wer wird es erben, besitzen, Anteil bekommen an der Herrschaft Gottes? Wir schauen uns den Text in der drei Überschriften an. Die erste: Warum geht das nicht? Wenn ihr mal vielleicht die erste Folie drauf macht, wäre super. Jesus richtet. Wir haben in diesem Text gehört, Jesus wird bei der größten Veranstaltung aller Zeit zu Gericht sitzen. Er wird das Urteil Leben oder Tod, herzlich willkommen oder fort mit euch sprechen. In dieser Situation sind längst allen Menschen die Augen aufgegangen, mit wem sie es in diesem Gericht zu tun haben. Ihre Knie sind gebeugt vor dem König, dem Herrn aller Herren. Keiner empört sich darüber, dass sich Menschen vor diesem Gott verantworten müssen. War es zu Lebzeiten für manche noch unsicher, für die meisten ein veraltetes Märchen? Nun knien sie alle vor dem Richterstuhl Gottes. Nicht, weil sie von den Engeln Gottes mit Gewalt in die Knie gezwungen werden, sondern weil ihnen bei diesem Anblick selbst klar geworden ist, wer ihnen da auf dem Thron gegenüber sitzt. Nämlich der Einzige, Geschwister, der Einzige, der das Recht hat zu richten. Keiner wird gegen das Urteil in Berufung gehen. Keiner wird sich an überordneten Stelle beschweren oder über Haftmilderung bitten. Jeder wird dem Urteil Jesu aus freien Stücken zustimmen, einfach weil die Wahrheit über seinem Leben gesprochen wird. Und diese Wahrheit geht ihm nun auch auf. Es wird zwei Gruppen geben. Die Gerechten auf der einen Seite, denen höchstes Lob zukommt, die geehrt und eingeladen sind in das ewige Reich Gottes. Und auf der anderen Seite die Verfluchten, die vor dem Richter keinen Bestand haben und die mit dem Teufel in Ewigkeit verdammt werden. So wie jeder Richter auf Erden sein gefälltes Urteil begründen muss, wird auch Jesus sein Urteil begründen. Und jetzt ist die spannende Frage, nach welchen Kriterien spricht Jesus nun herzlich willkommen oder fort mit dir. Wie begründet der Weltenrichter sein Urteil? Darum zweitens, Jesus überrascht. Das einzige Kriterium, das unser Text für das endgültige Urteil des göttlichen Richters hin zum ewigen Leben nennt, ist das Verhalten gegenüber den geringsten Brüdern. Was ihr getan habt, einen von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was ihr nicht getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir nicht getan. Ein amerikanischer Reporter begleitete einmal Mutter Teresa in den Elendsviertel Indiens bei ihrer Arbeit. Und dieser Reporter sah zu und ließ die Szene vom Kamerateam filmen, Etwa wie Mutter Teresa Kinder aus der Mülltonne auflas, die schon halbtot und verhungert waren. Oder wie sie Sterbende von der Straße in Pflegehäuser brachte. Und als Mutter Teresa einen schmutzigen, stinkenden und von Krankheit entstellten Menschen liebevoll in den Arm nahm und ihn an ihr Gesicht drückte, sagte der Reporter ziemlich beeindruckt, ich zitiere, nicht für $1,000 würde ich so etwas tun. Mutter Teresa antwortete ihm gütig, ich auch nicht. Ja, wofür tun Sie es dann? Ich tue es, so meinte sie, für Jesus. In jedem dieser Menschen begegnet mir Jesus selbst. Seine Liebe zu mir und den Armen bewegt mich, es zu tun. Jesus sagt, was ihr tun werdet heute oder morgen, einem unter den Geringsten, einem in Not, das habt ihr mir getan. Das heißt, in der Tat, im gelebten Glauben, geschieht das Bekenntnis zu Jesus. Und dies ist es, was zählt, wenn er kommt. Und dies zählt auch, bis er kommt. Dieser Maßstab Jesu, das Handeln an den Hungernden, den Durstigen, den Kranken, den Fremden, den Gefangenen, dieser Maßstab gilt unter allen Umständen. Überrascht euch Jesus mit seinen Worten? Bekommt ihr diesen Richter Jesus zusammen mit dem, der da sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid? Ist das dasselbe Jesus? Wie können diese harten Worte des Gerichts mit dem Heilandsruf zusammen gedacht, ja zusammen geglaubt werden? Kommen wir nicht alle daher, dass der Glaube an Jesus das Einzige ist, was uns im Gericht hilft? Was sollen dann diese Worte Jesu, die davon reden, dass es auf das Tun ankommt, um Gott zu gefallen? Bei Matthäus ist unmissverständlich und glasklar, das, was vor Jesus im Gericht zählt, ist das Werk der Liebe, das wir an den geringsten Menschen getan haben, die Barmherzigkeit, die wir den Menschen erwiesen haben, die Gnade und die Liebe, die wir ihnen gegenüber an den Tag gelegt haben. Darauf kommt es an, was wir getan haben. Was der Gemeinde Jesu in dieser Situation nicht hilft, ist womöglich so eine Vertröstung, so schlimm wird es mit dem Gericht schon nicht gemeint sein. Es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nein, das Wort ist verlässlich und meint das, was es sagt. Und es sagt uns, wenn du nicht Hungernden zu essen, Durstigen zu trinken, den unbekleideten Kleidern gibst, wenn du nicht gibst und tust, was Jesus gab und tat, dann hast du keinen Bestand vor dem Gericht Gottes. Jesus weist darauf hin, Geschwister, dass ein rein verinnerlichter Glaube, der sich auf das Gebet mit Gott und mit der Beziehung zu ihm beschränkt, ein viel zu kurz gegriffener Glaube ist. Was der Gemeinde Jesu in dieser Situation auch nicht hilft, ist der Hinweis, dass dieser Text nur Menschen meint, die Jesus nicht persönlich kennen, was manche Ausleger meinen. Es hilft auch nicht, wenn ich schließlich als Christ, der nicht an Jesus glaubt, ewiges Leben im Blick habe und sage, das habe ich in der Tasche. Das habe ich in der Tasche. Hast du es wirklich in der Tasche? Ruf nicht in deine vermeintliche Sicherheit dieser Text hinein und sag dir, sei dir deiner Erwählung nicht gar so sicher. Schließlich bleibt auch das ewige Leben ein Geschenk Gottes und kein Besitz, auf das ich ein Anrecht hätte. Wir müssen uns den überraschenden Worten Jesu stellen und dürfen sie nicht ausklammern. Die Überraschung wird noch größer. Nicht nur, dass Jesus unsere Tat gegenüber den Armen, Kranken und Fremden als notwendig ansieht, um vor dem Gericht bestehen zu können. Es kommt hinzu, Jesus identifiziert sich mit diesen Schwachen und Geringsten. Was wir ihnen tun, das tun wir Jesus selbst. Was wir an ihnen versäumen, das versäumen wir an Jesus selbst. Was wir ihnen geben, das geben wir Jesus. Was wir ihnen verwehren, das verwehren wir Jesus. Was wir ihnen schuldig bleiben, das verschulden wir an Jesus. Und was wir ihnen an Liebe zeigen, das erzeigen wir Jesus. Durch Jesu Worte sind diese Menschen, die Geringsten, in besonderer Weise, ich hoffe, ihr spürt das, geadelt und angesehen. Mir fällt es ohne Ende schwer, den Tippelbruder mit Schlafsack und Rotweinflasche in der Bahnhofshalle. Den zerschlagenen und gedemütigten Gefangenen in den Nachrichten, die junge Frau, der Zuhälter sagt, du bist nur ein Stück Dreck. So sollen wir die Menschen anschauen, als ob es Jesus wäre, den Kollegen, der sein Leben nicht mehr übersieht und die Nachbarin, für die es zum Sterben geht. Den Klassenkamerad, der gemobbt und Tante Frieda, die von allen gemieden wird, weil sie einfach nur komisch ist. Jesus. Was wir den Geringsten getan haben, das haben wir ihm getan. Was wir dem Tippelbruder, der Prostituierten, der Nachbarin ins Gesicht schauen, dann sehen wir ihnen das Gesicht Jesu, eine unglaubliche Sache. Wir hören diesen Abschnitt des Evangeliums am heutigen Volkstrauertag. An diesem Sonntag erinnern wir uns an so viel Leid und Unrecht, an so viel Krieg und Tod. Und an diesem Sonntag sind alle Menschen dazu aufgerufen, die kleinen machbaren Dinge zu tun, die Jesus in diesem Text nennt, das Stück Brot und den Schluck Wasser. Für uns ist das vielleicht der Anruf bei dem Kollegen, von dem wir mitbekommen haben, dass er in Depressionen steckt. Der Besuch im Krankenhaus oder bei der Trauerfamilie im Altersheim. Der freundliche Blick, ein paar Worte und die Gabe für einen Menschen, der unser Haustier kommt. Jesus will uns damit nicht überfordern, er will uns nicht, dass wir dabei verkrampfen. Es sind die kleinen Dinge, die hier von jedem von uns getan werden können, ja sollen. Weil der Glaube nur dann glaubt, und das meint Matthäus, weil der Glaube nur dann glaubt, wenn er tut, was Jesus aufträgt. Jesus sagt, auch im Matthäus-Evangelium, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus überrascht. Drittens, Jesus ermutigt. Jesus weist uns mit diesem so schwer zu verdauenden Text darauf hin, mit dem ich nicht fertig geworden bin, unser Leben nicht zu vertändeln, sondern es gewichtig zu machen, wichtig zu machen, das zu tun, was zählt, das zu leben, was Ewigkeit in sich trägt, das einzuläuten, was Jesus konform ist, das zu beherzigen, was uns vor die Füße gelegt wird. Jesus will ermutigen und uns damit wachrütteln. Er will darauf hinweisen, seine Worte zu hören und sie gelten zu lassen. Er will uns ermutigen, dass wir uns nach seinem Willen ausrichten. Wer das verachtet, spricht sich heute selbst das Urteil. Wer das nicht in sein Leben einbaut, der lebt am Leben vorbei. Wer das zur Seite stößt, bringt sich im Weltengericht in größte Gefahr. Und all denen, die heute Morgen über diese Worte erschrecken, dem helfe das Erschrecken dabei, geheilt zu werden. Dem helfe das Erschrecken, sein Leben zu ordnen. Wir müssen verstehen, dass Jesus diese Worte nicht sagt und sie auch nicht meint, weil sie uns zur Arznei werden sollen. So ist es gedacht. Wie sollte es auch anders sein, dass sie uns gute Arznei ist, wenn sie doch Christi Botschaft für uns ist? Seine Worte werden zu wohltuender Arznei, die gesund machen, auch wenn sie zunächst bitter schmeckt. Der Kern dieses Textes ist, dass wir erbarmender werden, weil Jesus an uns Barmherzigkeit gezeigt hat. Die Spitze dieses Textes will uns vergebender, ja darf ich sagen, heiliger werden lassen, wie Jesus heilig ist. Im Evangelium wird uns ein Doppeltes gesagt und beides hängt aufs Engste zusammen. Und damit schließe ich. Das eine ist, ich sage es nochmal mit einer Liedstrophe, die ich sehr liebe. Das eine ist, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, der ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Das ist die eine Seite. Mir ist Erbarmung widerfahren. Und das andere, was davon nicht zu lösen ist, wir sollen barmherzig sein. Matthäus. Es kann nur in Matthäus stehen. Wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Das sollen wir tun. Werke der Barmherzigkeit. In dem einen Menschen, der gerade jetzt, der gerade heute unsere Zuwendung braucht. Dazu ermutigt uns Jesus. Ich glaube, darin ist uns der Himmel nah. Amen.